Eine Rotz- und Wasserproduktion.
Hallo Anna. Gestern hat Klößchen Karls selbstprogrammierten Trojaner an einen Computer in Kiras Firma angesteckt. Dadurch hatten Karl und Jelena Zugriff auf das Firmennetzwerk und haben sich irgendwie durch die ganzen Sicherheitssysteme gehackt. Seit gestern ist auch Jelena Teil unserer WhatsApp-Gruppe. Sie hilft uns schließlich bei diesem Abenteuer, obwohl sie ja selber nichts mehr davon hat. Naja, den Rest liest du ja gleich selbst. Bis dann!
Die rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
So, liebe Hörer, nicht, dass ihr euch wundert, da sind wir schon wieder, obwohl wir uns so rigoros verabschiedet haben von euch. Aber wir haben festgestellt, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Jedenfalls nicht so. Es gab heute Tränen, Gelächter, Freude, Angst und Zufriedenheit. Wie das alles miteinander zusammenhängt, erzählen wir euch jetzt. Willkommen zu Tag 10 und jetzt wirklich dem letzten Recap zum großen Mitmachfall von TKKG. Und ich begrüße auf der anderen Seite der Welt Anna.
Hallo Thomas.
Grüß dich. Möchtest du erzählen, warum ich jetzt so kryptisch-lyrisch angefangen habe mit diesen ganzen, mit dieser Achterbahn der Gefühle?
Ja. Also es war ja eigentlich nicht nur heute diese Achterbahn der Gefühle, waren ja eigentlich so die letzten 10 Tage mindestens, würde ich sagen, wenn nicht eigentlich noch länger. Wir sind ja beide sehr emotionale Menschen und ne, wir können aus vollstem Herzen lachen, haben wir auch die 10 Tage an manchen Tagen. Und auch aus vollstem Herzen weinen haben wir oder sagen wir mal einige von uns auch an einigen Tagen. Heute war es nicht anders.
Aber heute war es nochmal so komprimiert.
Alles auf einmal, ja.
Genau. Man kann es ja mal sagen, also wir haben ja gestern darauf hingewiesen, dass heute am Sonntag das große Twitch-Live-Event war. Und wir haben ja darauf hingewiesen, Leute, guckt morgen einfach das Twitch-Event, wir sind raus. Da wird ja aufgelöst alles soweit. Und Anna und ich haben es sogar live geguckt. Anna war schön beim Frühstücken. Hat sie sich schön dabei gegönnt und sich auch wirklich gefreut, muss man dazu sagen. Und wir haben das halt live verfolgt und dabei auch geskypt. Ja, und für dich war es ja dann auch generell mal was Neues, weil du ja so ein Twitch-Event in dem Sinn noch nicht kanntest.
Ja, genau.
Und wir haben ja wirklich gedacht, dass es mehr oder weniger wirklich so ein Live-Hörspiel wird. Was es ja auch in gewisser Weise war, aber es lief dann doch mehr auf so ein Live-Escape-Room hinaus, mit den Sprechern von Tim und Karl. Und die Macher haben ja auch zu uns gesagt, die wissen nicht ungefähr, wie lang das geht. Wir erzählen es auch gleich nochmal, wie wir das generell empfunden haben. Aber da war ja nach einer guten halben Stunde Schluss. Und dann haben Anna und ich uns angeguckt und meinten so, wie, ist schon vorbei? So, und dann haben wir festgestellt, auf der karl-vierstein-seite.de, die haben das ja heute wirklich so gemacht, es kam zuerst ein Hörspiel, Snippet. Dann kam eine WhatsApp-Unterhaltung. Dann gab es einen zweiten Hörspiel-Snippet, einen längeren, und der endete dann in diesem Twitch-Event. Und dann kam der Hinweis, nachdem die Veranstaltung vorbei war, hört jetzt den finalen Teil, also noch einen dritten Hörspiel-Schnipsel, den sie dann freigeschaltet haben. Und Anna und ich haben dann gemerkt, das Hörspiel ist noch nicht vorbei, jetzt kommt die große Auflösung. Und jetzt muss man aber auch sagen, du wusstest das ja eigentlich, weil du hast ja schon gespoilert.
Ja, ich wusste, dass die große Auflösung erst im letzten Hörspielteil kommt, ja. Aber ich habe halt irgendwie gedacht, gut, das kommt dann alles zum großen Ende bei Twitch, dann hört man halt noch das Ende und das wird dann zu viel für uns, dass wir halt jetzt nochmal das Twitch-Event zusammenfassen, weil wir dachten auch, vielleicht geht's länger, vielleicht geht's irgendwie 1 bis 2 Stunden oder so. Und das alles nochmal zusammenzufassen ist ist zu viel und ob das überhaupt dann Leute noch mal interessiert, auch noch am nächsten Tag dann noch mal zu hören, weil wenn irgendwas vorbei ist, dann ist es manchmal halt auch einfach irgendwie vorbei. Aber nach dem Twitch-Event haben wir uns mal angeguckt und haben gedacht, eigentlich haben wir das ja alles noch nicht zu Ende erzählt, wirklich bei uns im Podcast. Und um das Ganze abzuschließen, wäre es doch schön, wenn wir doch auch zusammen noch mal drüber sprechen, damit für uns das alles auch abgeschlossen ist.
Ja, auch aus dem Grund, weil du hast so viele Fragen gestellt jetzt die letzten beiden Tage, die und wir wären jetzt raus gewesen, hätten gesagt, guckt euch das Twitch-Event an. Und die Leute, die uns immer Feedback geschrieben haben, hey, ihr arbeitet das so schön auf, ihr erklärt uns das nochmal, dann hätten wir ja quasi, das ist ja so wie ein Film ausmachen, die letzten 15 Minuten. So, ja, reicht mir, gucke ich nicht mehr. Und man weiß gar nicht, wie es ausgeht. Und so wäre das jetzt auch gewesen.
Ja.
Und deswegen, meine Verpflichtung gegenüber den Hörern, deine natürlich auch.
Unsere, ja.
Also da gab's heute schon Tränen.
Motto, nur ganz wenig.
Ich mag aber nicht mehr, also nur wegen der Anstrengung, weil wir wollten heute einfach mal unseren Sonntag, aber wir haben dann gesagt, pass auf, wir machen das jetzt so. Und wir sind jetzt eigentlich schon wieder viel zu lange beim Labern. Wir wollen das jetzt eigentlich so kurz wie möglich verpacken. Und wir werden jetzt auch, wenn wir die Hörspielschnipsel einspielen, nicht mehr im Detail darauf eingehen, also es nochmal nacherzählen. Höchstens, wenn uns irgendwas Erwähnenswertes auffällt. Aber ansonsten wollen wir eigentlich nur noch mal die Fragen klären. Wer war denn jetzt der oder die Erbin? Wie hing das alles zusammen? Und natürlich auch noch ein paar Worte zu dem Twitch-Event verlieren. Deswegen heute wirklich Recap Tag 10. Einfach, weil wir es uns schuldig sind, weil wir es euch schuldig sind und weil es einfach sich so unfertig anfühlen würde, wenn wir es nicht machen würden.
Genau.
So.
Aber seht es uns nach, wenn es diesmal nicht ganz so detailliert wird wie die anderen Tage, einfach weil das halt wirklich sehr lange dauert, es nochmal dann zu bearbeiten und zu schneiden und ja, wir müde sind. Aber das kann man nicht anders sagen. Aber ich freue mich, dass wir jetzt hier sitzen und es besprechen. Und ja, lass uns loslegen.
Da kommt ja die Freude her, weil
genau.
Natürlich auch wir noch mal mit den Machern noch mal im Austausch waren und die haben sich natürlich auch super wie Bolle gefreut, dass das alles so gut geklappt hat im Twitch-Live-Event und
ja.
Da kam natürlich auch eine Danksagung an uns und es war einfach schön zu sehen, wie die sich freuen und dafür, da kommt dann jetzt auch noch mal die Motivation her. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt Hörspiel-Schnipsel 1 ein und gehen da auch gar nicht so groß drauf ein, es sei denn, Anna hat irgendwas. Und dann gehen wir gleich in den WhatsApp-Chat. Jetzt geht's los.
TKKG und du!
Wow, beeindruckend, Karl. Dein Zimmer sieht ja aus wie in einem Hackerfilm.
Oh, echt?
Überall Computer und Monitore.
Jelena hat mir gestern geholfen, das hier alles aufzubauen.
Und unser System funktioniert. Durch den Trojaner, den Klößchen gestern in das Netzwerk von Cliffstone Games eingeschleust hat, sind wir bereit für den großen Showdown.
Wollen wir nochmal alles durchgehen?
Ja, auf jeden Fall. Jelena, willst du die beiden durch den Plan führen?
Ja. Also, Karl und ich haben seit gestern Zugang zu Kiras Netzwerk. Wir kontrollieren jetzt fast das ganze Sicherheitssystem. Alarmanlage, Schleusen und die Tür zum Serverraum. Mhm. Einen Wachdienst vor Ort gibt es nicht.
Wenn wir heute Abend ins Gebäude einsteigen, sollten wir keine Probleme bekommen.
Ich halte hier die Stellung, um eure Aktion zu verfolgen und im Notfall einzugreifen. Allerdings
gibt es einen Haken.
Ja, leider. Kira hat eine zusätzliche Schutzmaßnahme eingebaut, die unabhängig von der eigentlichen Sicherheitsanlage arbeitet. Es ist eine Art persönliches Warnsystem.
Es ist tief in einem Bereich des Servers installiert, den nur Kira kontrolliert. Und auf dieses System haben wir leider keinen Zugriff.
Und was macht das?
Es sendet ein Alarmsignal an Kiras Smartphone. Da nur Kira Superadmin ist, können wir nichts dagegen tun.
Superadmin?
Der Superadministrator ist eine Person, die bei der Serververwaltung über sämtliche Rechte und Zugänge verfügt. Sobald Kira den Alarm bemerkt, kann sie mit Hilfe ihres persönlichen Passworts die Kontrolle über den Serverraum übernehmen und uns aus dem System schmeißen. Wir wären mit einem Schlag machtlos.
Mhm. Und binnen weniger Minuten wäre die Polizei vor Ort.
Oder die beiden in den schwarzen Anzügen.
Dann müssen wir eben verhindern, dass Kira den Alarm überhaupt bemerkt.
Ja.
Ich glaube, ich habe da schon eine Idee.
Was hast du vor?
Ich muss jetzt erstmal nach Haus. Ich schreibe euch nachher und erkläre euch meinen Plan.
TKKG und du!
Gut. Ich glaube, das Einzige, was man vielleicht ganz kurz zusammenfassen kann, ist, alles ist super sozusagen, nur das einzige Problem ist, dass Kira halt nochmal ein extra System hat, das Karl nicht lösen kann, Karl und Nina nicht lösen können. Und da wird halt ein Signal auf ihr Smartphone gesendet und Gabi hat halt eine Idee, wie man das ganze Problem lösen kann.
Ich find's aber, ganz kurz, ich find's aber schon krass, dass Karl natürlich mit der Unterstützung von der Jelena, die ja irgendwie IT studiert und so, dass der trotzdem in so eine krasse Firma einfach mal sich reinhacken kann.
Ja.
Also es ist mir eigentlich eine Spur zu groß. Aber ja, er hat die Unterstützung von der Jelena. Aber Tim sagt ja auch, ey, das sieht ja hier aus wie in einem Hackerzimmer. Mhm. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
Gut, es ist Karl der Computer, muss man so sagen.
Gut, danke. Nee, du hast recht.
Nein, natürlich, ja. Du hast recht, so. Natürlich, das stimmt schon, dass das alles ein bisschen drüber ist, aber es ist halt auch einfach eine sehr dramatische und spannende Geschichte.
Gabi hat ja jetzt im Hörspielschnipsel sehr geheimnisvoll den Raum verlassen, gesagt, sie muss nach Hause und im WhatsApp-Chat geht's weiter und da hören wir jetzt die Sprachnachricht, was der Plan von Gabi ist.
Also, das Problem ist doch die persönliche Benachrichtigung an Kira bei einem Sicherheitsproblem in ihrer Firma. Wir müssen einfach verhindern, dass sie diese Nachricht bekommt. Oder vielmehr, dass sie bemerkt. Wir müssen sie ablenken. Und ich weiß auch schon wie. Wenn Karl, Tim und Klößchen heute Abend bei Cliffstone Games einbrechen, um nach dem Ei zu suchen, besuche ich Kira zu Hause. Ich erzähle einfach, dass ich ihr das Smartphone zurückgeben möchte, das sie Tim geliehen hat. Und bei der Gelegenheit frage ich ihr einfach Löcher in den Bauch. Über Karriere in der IT oder Sachen zu ihrem Spiel und, ja, Cliffstone Games und so weiter und so fort. Und ganz nebenbei lasse ich einfach ihr Smartphone verschwinden. So, Gabriele Meisterdieben-Style.
Gut. Ja, was ich da erwähnenswert finde, ist, dass Tim mahnt ja zur Vorsicht, was mit so einem Spruch quittiert wird, oh, wieder ganz oldschool, was ja eigentlich darauf hinweist, irgendwie, nein, Gabi ist Mädchen, die muss zu Hause bleiben.
Ja.
Aber er sagt dann sowas wie, ja, selbst ich würde mich das nicht trauen.
Naja, er hat nicht ganz Unrecht, da diese zwei Gangster, die Kira ja auf die Bande geschickt hat, auf die TKKG-Bande losgeschickt hat, die auch Pistolen und alles hatten. Also ungefährlich ist die Frau nicht. Aber im Endeffekt sieht Tim ein, dass er da vielleicht relativ sexistisch denkt und alles stimmt zu.
Mhm.
Gut, dann später am Abend brechen Karl, Klößchen und Tim in Kiras Firma ein. Jelena bleibt zu Hause und hält da die Stellung. Und Gabi geht zu Kira und will ihr da halt das Handy abluchsen. Und da ist witzig, was wir beide sehr witzig fanden, dass Klößchen halt den Einbruch recht detailliert dokumentiert, ja, also schickt da Fotos von dem aufgebrochenen Zaun und Jelena kommentiert.
Du siehst immer, das ist ein Maschendrahtzaun, die haben den Maschendrahtzaun aufgeschnitten.
Ja.
Genau. Und die Jelena sagt irgendwie, mach doch noch mehr Fotos, damit die Leute noch mehr Beweismittel haben. Ja, da musste ich sehr lachen.
Ja, ich auch. Das fand ich echt sehr witzig.
Genau.
Ich fand auch dann, der Küsschen schickt ja auch Fotos vom Serverraum. Das Foto fand ich auch irgendwie krass, wie der Serverraum aussieht. Ne? Also halt, das ist keine normale Tür, sondern das ist so eine runde Tür, die halt irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht sich so aufdreht oder so. Also es sah schon sehr futuristisch aus.
Das sieht aus wie aus so einem Science-Fiction-Film oder aus so einem Marvel-X-Men-Film. Ja. So sieht das aus, ja.
Ja.
Und die stehen jetzt quasi vor dem Serverraum und hier endet der WhatsApp-Chat erstmal, denn...
Na, noch nicht ganz. Gabi gibt noch ihr Okay, dass sie jetzt eindringen können. Die hat ja, anscheinend hat sie Kira dann das Handy schon abgeluchst und sagt, okay, ihr könnt rein und dann gehen sie rein.
Okay, genau. Und jetzt geht's weiter. Es gibt einen weiteren Hörspielschnipsel, der ein bisschen länger geht, den wir jetzt hören.
Und du!
Hast du die Preise hier im Wohnzimmer alle für Kings and Knights gewonnen, Kira?
Fast alle, ja.
Wow.
Als das Spiel rauskam, war es eine echte Weltsensation. Mittlerweile ist die Konkurrenz aber sehr groß.
Ah. Noch etwas Tee?
Ja.
Gern.
Alles in Ordnung, Gabi?
Ja, schon. Wieso?
Du siehst irgendwie nervös aus.
Das ist ja interessant, dass du das sagst. Ich mache momentan Digital Detox und versuche abends nicht mehr aufs Smartphone zu gucken. Ich finde es toll, wie man sich dann unterhalten kann. So wie wir jetzt beide.
Möchte Tim deswegen das Smartphone nicht behalten? Es war eigentlich als Geschenk gedacht.
Naja, er liebt eben sein altes Handy über alles. Aber er bedankt sich natürlich sehr, dass er es benutzen konnte, um bei der Suche nach dem Ei zu helfen.
Die Jugend geht viel vernünftiger mit Smartphones um, als viele Erwachsene glauben. In der Presse liest man ja immer von Online-Sucht und Bildschirmzombies. Ich könnte von dir viel lernen. Ach, ich bin da nicht so reflektiert. Ich muss ständig schauen, was da draußen in der Welt los ist. Und früher wurde ich immer extrem nervös, wenn mein Handy nicht da war. Aber dann habe ich mir diese Smartwatch gekauft. Siehst du? Sie schickt mir immer Updates über das, was so vor sich geht. Aktienkurse, Nachrichten aus aller Welt. Und wenn sich drei miese Langfinger in die Höhle des Drachen verirren.
Was?
Tja, Gabriele, die Meisterdiebin. Dachtest du wirklich, dass dieser Plan aufgehen würde? Ich hatte dich für klüger gehalten. Aber vielleicht sind diese blauen Augen doch einfach nur schön blau. Schade eigentlich. Hände hoch.
Eine Pistole?
Ja. In der echten Welt bevorzuge ich eine Pistole. Zauberschwerter sind schwer zu bekommen.
Was hast du vor?
Ach, nur das Notfallprogramm meines Serverraums aktivieren. Ach. Wofür eine Smartwatch alles gut sein kann. Ich hoffe, deine Freunde haben sich warm angezogen. So, das war's. Etwas Zitrone in deinen Tee, bevor ich dich fessle und in den Keller sperre.
Oh, so einen mächtigen Serverraum habe ich noch nicht mal am Physikinstitut meines Vaters gesehen. Das hier ist echtes Hightech.
Und auf diesem Computer läuft Klößchens Spiel Kings and Knights?
Ja, eigentlich sind es hunderte Rechner, die zusammengeschaltet werden. Aha. In diesen Schränken, zwischen denen wir rumlaufen, ist jedes dieser blinkenden Module ein Computer. Und in den Racks hier drüben sind hunderte Festplatten. Es sind gigantische Datenmengen, die hier verwaltet werden.
Also, ich habe jetzt die Gänge in dem Bereich da hinten abgesucht. Eiermäßig ist da tote Hose. Aber da steht so ein Normalo-Computer mit Bildschirm und Tastatur und so.
Ja, das ist ein Terminal zur Wartung.
Was ist los? Die Alarmanlage ist doch aus.
Ich habe nichts gemacht. Echt jetzt?
Das muss Kiras Sicherheitssystem sein.
Ach Mist! Damit sie Gabis Ablenkungsmanöver durchschaut.
Die Tür!
Sie geht zu! Und aus der Decke strömt Gas. Verdammt, das ist Stickstoff.
Zur Not. Los raus hier, bevor die Tür zu ist. Der Server ist so sicher wie ein Tresor.
Löschen, beweg dich.
Du aber auch.
Beeilt euch, die Tür ist gleich zu.
Ich kann nicht so schnell mit meinem Fuß.
Oh, das war knapp.
Tut mir wirklich leid, dass ich unseren kleinen Teeplausch unterbrechen muss. Ich habe noch einen wichtigen Termin mit meiner Zukunft. Ach, ein bisschen werde ich das alles hier schon vermissen.
Aber warum tust du das, Kira? Du machst doch alles kaputt, was du dir aufgebaut hast. Und deine Firma.
Dein Spiel.
Und dein ganzes Leben.
Ich mache alles kaputt?
Ja.
Du hast ja keine Ahnung. Ich wollte einfach nur faszinierende Computerspiele entwickeln und spannende Geschichten erzählen.
Stattdessen bin ich in dieses Hamsterrad geraten. Investoren, Banken, Kredite. Ich dachte, mit dem Fabergé-Ei könnte ich meine Firma vor dem Ruin retten.
Aber das habt ihr mir vermasselt.
Und weißt du was?
Ich bin euch nicht mal böse. Ich verkaufe das Ei und setze mich mit dem Geld ab. 20 Millionen sind doch eine schöne Rente.
Aber es muss doch noch eine andere Lösung geben. Wir können dir helfen. Deine Mutter, die wird dir helfen.
Ach, meine Mutter. Sie hat nicht mal im Entferntesten verstanden, was in meinem Leben los ist. Sie sieht in mir noch das kleine Mädchen, das sich durch den Dreck auf Burg Klippenstein fühlt. Nein, ich habe einen anderen Plan. Und dafür brauche ich das hier.
Das Fabergé-Ei.
Ganz genau. Es war nie im Serverraum. Deine Freunde haben sich die ganze Mühe umsonst gemacht. So, ich bin weg. Viel Spaß beim Fesseln lösen.
Kira!
Sie ist als Geschicklichkeitsrätsel.
Hey!
TKKG und du!
Den fand ich richtig spannend, den Clip. Also das fand ich, war richtig spannend gemacht, weil man irgendwie so das Gefühl hatte, Kira ist nicht, also ist nicht so dumm. Also ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, Kira weiß, glaube ich, Bescheid. Und Gabi schleimt sich halt auch so bei ihr ein und so, ne? Und Kira sagt, du bist irgendwie nervös, Gabi, was ist denn hier los und so. Und da habe ich schon gedacht, oh, die Kira weiß, glaube ich, schon Bescheid. Und es ist natürlich auch so, sie erzählt dann, sie hat eine Smartwatch und mit der kriegt sie alle Infos vom Handy. Also selbst wenn sie das Handy nicht da hat, die ganzen Infos kommen auf ihr Handy. Und da hat sie gerade gesehen, dass da drei Langfinger in ihren Serverraum eingestiegen sind. Und ja, Gabi steht dumm da.
Ja, hier ist sie auch natürlich sehr eiskalt, die Kira, indem sie auch noch ihr nochmal anbietet, ich kann dir noch ein bisschen Zitrone in deinem Tee geben, bevor ich dich fessle und in den Keller sperre.
Das habe ich mir genauso auch notiert wie du, eiskalt, ja, die ist total eiskalt in dem Clip. Fand ich gut, ich finde, die spielt eine gute Ganovin.
Es ist natürlich jetzt wirklich extrem, also Gabi ist festgesetzt, Tim ist festgesetzt, der ist jetzt in diesem Serverraum eingeschlossen, weil er es nicht mehr geschafft hat, aufgrund seines Fuß, weil die Kira hat ja das Sicherheitssystem ausgelöst. Sie haben es nicht geschafft, also zumindest Tim nicht. Ja, und es endete ja auch gerade damit, fand ich aber ein bisschen merkwürdig, wir schalten ja dann nochmal zu Kira und Gabi. Und Gabi versteht nicht, warum die Frau jetzt im Prinzip alles aufs Spiel setzt. Ihre Firma und alles andere, ihre Zukunft als erfolgreiche Programmiererin und Erfinderin eines erfolgreichen Spiels. Und sie sagt ja dann, ja, ich bin ja dann in dieses Hamsterrad geraten mit Investoren und Krediten und so. Fand ich ein bisschen doof für den Charakter, weil die wird als so schlau und smart beschrieben. Und es klang jetzt so für mich so, als wäre die zu blöd, in dieser harten Finanzwelt irgendwie zu überstehen. Ja, klar, natürlich braucht sie, ich glaube, in dem ursprünglichen verfluchten Osterhörspiel sagt sie auch am Anfang, sie muss immer wieder Termine mit Sponsoren und so wahrnehmen, wenn wir uns erinnern. Aber das fand ich dann, ich fand es irgendwie doof. Und auch ihr Plan, dass sie jetzt mit dem Ei, das war dann, das zeigt sie ja Gabi, das war auch nie in dem Serverraum, versteckt. Also sie hat ja dann noch TKG in dem Sinne in der Falle gelockt, weil sie war ja immer up to date, weil sie ja mitbekommen hat, was TKG im Chat und so geschrieben hatten, und die ist ja, da ist sie nicht blöd, sag ich jetzt mal. Und TKG haben ja auf der einen Seite das Rätsel für sie gelöst, haben jetzt ihr aber die Tour vermasselt, denn sie wollte von dem Erlös des Eis ihre Firma retten. Genau. Und stattdessen will sie jetzt das Ei trotzdem verkaufen und sich davon irgendwie ein schönes Leben machen. Genau. Da fand ich aber noch witzig, dass sie ja zu Gabi sagt irgendwie, naja, viel Spaß beim Fesseln lösen. Sie ist doch als Geschicklichkeitsrätsel. Was haben wir jetzt die letzten 10 Tage gemacht?
Rätsel gelöst.
Gut. So, mit Blick auf die Uhr geht's jetzt in den WhatsApp-Chat zurück. Jetzt spielen wir alle Sprachnachrichten ein. Da wird sich die Anna freuen, weil die gleich schneiden muss. Die jetzt kurz ausgetauscht werden bei der TKKG-Bande.
Wir waren in dem Raum und haben uns umgesehen. Da ging plötzlich eine Sirene los und die Türen haben sich geschlossen. Karl und ich konnten noch raus, aber Tim hat's mit seinem Fuß nicht geschafft. Jetzt ist er eingesperrt und die Temperatur sinkt.
Leute, 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 das ist super kalt hier. Das halte ich nicht lange aus.
Wir kriegen die blöde Tür nicht auf, verdammt! Was machen wir denn jetzt? Tim stirbt, wenn er da nicht bald rauskommt. Leute, macht was! Oh Mann, Tim!
Hey Leute, ich habe die Polizei verständigt. Sie sind auf jeden Fall unterwegs und die müssten jetzt demnächst bei euch ankommen. Ich habe keine Ahnung. Haltet durch, Leute, haltet durch.
Die können hier nichts ausrichten. Selbst mit schwerem Gerät dauert das ewig, bis sie die Tür zum Server geknackt haben. Bis dahin ist Tim längst erfroren. Das ist wie ein Tresor, das Ding. Ich glaube, Tim muss sich von innen befreien. Nur von da kann man Zugang zu Kiras persönlichen Accounts bekommen. Von hier außen können wir nichts machen. Nicht mal die Tür öffnen.
Doch, irgendwie schon. Wir brauchen Leute, die uns helfen. Viele Leute. Leute, die Rätsel knacken und zusammenarbeiten.
Schwarmintelligenz.
Ja, genau. Und ich weiß auch, wo wir die finden.
Ha, genial, Klößchen. Ich weiß genau, was du meinst. Gib mir ein paar Minuten.
Ein paar Minuten? Wenn dir nicht bald was passiert, gibt's Tim am Stiel.
Das Thermometer zeigt schon -8 Grad. Karl, mach was.
Und wir haben schon gemerkt, es läuft daraus hinaus. Die brauchen Hilfe. Die brauchen Hilfe und das in Form der Community. Also Karl sagt, Mensch, das funktioniert ja hier ähnlich wie ein Escape Room. Komm, wir gehen ins Internet, ich streame das jetzt live, am besten bei Twitch, da haben wir eine hohe Reichweite. Und jetzt geht es in den Twitch-Event, der heute war.
Ich fand, das war gut gemacht eigentlich, dieser Übergang, dass Karl das sozusagen mit einbaut. Das war mir nicht so bewusst, wie das dann so ablaufen wird. Also ich dachte, das wird irgendwie so separat sein, dass das vielleicht nicht so, aber wird ja sozusagen so gemacht wie, ich frage Leute bei Twitch und dann sind wir da halt einfach alle. Das fand ich eigentlich ganz clever gelöst. Also, dass es nicht so komplett separat ist, sondern dass es mit wirklich in die Geschichte mit eingewoben worden ist.
Das haben sie clever gemacht. Und man muss auch sagen, der Twitch-Event war, er war zwar dann kurz, was wir nicht erwartet haben, aber die haben beide sehr, sehr gut gespielt.
Sehr, sehr gut, ja.
Die Atmosphäre war auch sehr gut gemacht. Man hat ja auch immer im Hintergrund die Geräuschemacher gesehen.
Ja.
Dann war auch die ganze Zeit immer so, ja, schwummriges Licht, wie so ein Alarm halt. Auch die, das hat auch irgendwann genervt, weil das einen so innerlich selber angespannt hat.
Ja.
Und
dieses Ja.
Genau, und im Großen und Ganzen haben die das sehr gut gemacht, auch sehr gut rübergebracht und war auch ein bisschen Humor drin, ne, weil sie ja auch wirklich auf den Chat reagiert haben, weil Tim da die ganze Zeit, mir ist so kalt, ich erfriere und Karl dann so, denk doch an Gabi, ach, da wird mir warm.
Ja, weil das, so weil das Leute in den Chat geschrieben haben, das haben Leute in den Chat geschrieben, Tim, denk doch an deine Gabi, dann wird dir warm. Ich fand, das war auch, also es ist interessant, dass es halt eine halbe Stunde war, weil ich weiß noch, dass der Alex, von dem wir ja auch interviewt haben in unserem, ich weiß jetzt nicht mal an welchem Tag, aber steht in der Beschreibung, dass wir mit Interviewen mit den Twitch-Machern gemacht haben. Der hat ja gesagt, wenn es wirklich schnell geht und alles schnell gelöst wird, dann wird es ungefähr eine halbe Stunde. Also das heißt, das war wirklich, die Leute haben es tatsächlich schnell gelöst anscheinend. Und das finde ich schon beachtlich. Deswegen, wir haben halt irgendwie gedacht, das wird nicht passieren. Ich habe halt irgendwie gedacht, okay, das wird nicht so schnell passieren. Aber dann war es halt doch irgendwie sehr schnell vorbei. Aber du hast recht, es war halt wirklich eine sehr angespannte Stimmung. Also ich finde, das ist so ein bisschen halt wie Theater eigentlich, wo es darum geht, ja diese Emotionen irgendwie zu vermitteln, obwohl eigentlich das nicht wie im Film ist, dass man wirklich was Realistisches sieht und so. Und ich finde, das haben die wirklich gut gemacht. Ich war selber so ein bisschen nervös, habe ich ja zu dir auch gesagt, so, boah, es ist so eine ganz unruhige Stimmung wegen der Musik und wegen wie das aussah und wie auch Karl und Tim das gesprochen haben. Und auch wenn da Sascha Dräger steht und nicht aussieht wie ein Jugendlicher, ich habe, also das war so, da ist Tim. Und ich habe ja sogar zu dir gesagt, so, oh Gott, der arme Tim, ja, der friert und so. Das hat man wirklich diese Emotionen, dass man sich Sorgen macht um Tim, dass man nervös ist, dass man denkt, man muss sich irgendwie beeilen. Das ist richtig gut rübergebracht worden. Und ich finde halt, das hätte ich, weiß ich nicht, ob ich das gedacht hätte. Und Karl war auch sehr witzig. Karl war noch nie so lustig. Also da muss ich sagen, Tobias Dierkopf hat sehr gut improvisiert, war richtig witzig. Ich habe manchmal richtig gelacht. Eine Stelle fand ich sehr witzig, wo die halt nach Klößchen rufen und so, Klößchen, wo bist du und so. Und dann irgendwer sagt, oder Tarzan hat, glaube ich, gesagt, oder Tim hat gesagt, ja, der ist bestimmt Schokolade am Fressen. Und der Karl irgendwie so, ja, ist zwar nicht gesund, aber okay. Und der hat das irgendwie so gesagt. Das fand ich so lustig, ich habe so laut gelacht.
Er sollte aufpassen, das ist nicht gut. Ah, ja, hast du recht und so, ne? das haben sie wirklich sehr sympathisch gemacht.
Ja.
Und dann kam dieser Moment, wir haben es schon vorhin angesprochen, wo es dann plötzlich hieß, auch im Twitch-Livestream, so, hört jetzt das Finale. Und wir so, ups, es geht noch weiter.
Gut, ich wusste, dass es noch weitergeht, aber.
Ja, weil du hattest mir auch, glaube ich, gesagt, naja, ich habe gespoilert. Und dann dachte ich auch so irgendwie, na, Moment mal, sie weiß ja, wie es ausgeht und wir reden nicht mehr drüber. Naja, gut.
Ja.
Naja, egal. Jetzt hört ihr jedenfalls Hörspiel Snippet Nummer 3. Das wird eine längere Sache. Wir sind jetzt erstmal, wir sind mal kurz an der Currywurstbude, gleich wieder da.
TKKG und du!
Ich gebe jetzt das Passwort ein.
Was ist los? Die Tür geht nicht auf.
Es ist nichts passiert. Doch, warte. Auf dem Service-Terminal läuft jetzt ein blödes Computerspiel.
Kings and Knights?
Ja, es lädt gerade irgendeine Sequenz. Sieht aus wie, ja, es ist Klippenstein. Und da steht eine junge Frau in einem schwarzen Kleid und Fledermausflügel.
Das ist die Rika, die böse Zauberin. Kannst du die Figur bewegen? Mit der Maus?
Nein. Doch, jetzt.
Guck mal unten rechts. Siehst du, welche Ausrüstung sie hat?
Ja, warte. Einige Tränke, Rüstung und ein Schwert.
Was für ein Schwert?
Das Frostschwert von... Keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Das Frostschwert von Ramsagur. Wisst ihr, was ich glaube? Die Zauberin ist gar kein Nichtspielercharakter, sondern die Spielfigur von Kira. Und sie ist die Einzige, die das Schwert besitzt, um den Drachenfürsten Arik zu töten. Kira, Rika, Arik. Checkt ihr's?
Und jetzt?
Karl, los! Geh dort an den Testrechner! Ich logge mich hier ein!
Okay! Löschen, was geht da vor?
Warte einfach!
Vincent, bist du das?
Sir Wilhelm, bereit zum Kampf gegen den Drachenfürsten?
Ich auch! Ich sitze am Rechner in Kiras Wohnung. Gabriele, die Meisterdiebin, ist auch Entfesselungskünstlerin.
Und wer ist die Zwergenfrau?
Das bin ich. Ich habe den erstbesten Charakter genommen. Jelena?
Ja, ihr wollt doch nicht ernsthaft ohne Heilerin in die Schlacht ziehen.
Na dann los! Ich glaube, dass der Zugang zu Kiras Server über dieses Spiel zu erreichen ist.
Okay.
Ja, ein ungewöhnlicher, aber effektiver Sicherheitsmechanismus. Und ein bisschen nerdy.
Ziemlich.
Tim muss mit Kiras Zauberschwert den Drachen besiegen.
Was?
Keine Angst, du bist in guten Händen. Tu einfach, was ich sage. Ich habe das schon tausendmal gemacht.
Sagtest du nicht, dass du immer verloren hast?
Nee, aber nicht dieses Mal. Achtung, ich beschwöre das Portal. Los geht's!
Wer wagt es, Arik, den Drachenfürsten zu stören?
Was soll ich machen?
Halt dich im Hintergrund. Wir schwächen ihn. Wenn er seine Panzerung verloren hat, setzt er zum Sprung an. Das hat bisher noch niemand überlebt. Genau in diesem Moment musst du mit dem Forstschwert von Ramsagur zuschlagen, Tim.
Ich schieße mit der Armbrust. Treffer! Noch einer!
Gabi, wir brauchen deine vergifteten Wurfmesser und von mir gibt's einen Frostzauber. Hier, und hier. Die hat gesessen. Jelena, ich brauch Heilung.
Ich bin da. Muss doch jemand verarztet werden?
Ah, ich auch, ja.
Hier, ich heile dich. Ich heile dich, okay.
Und ich auch. Oh, Mann. Das Biest ist zäh. Nimm das. Und das. Und das.
Halt ihn zu holen. Es klappt. Tim, halt dich bereit.
Bereit für was?
Hast du das Schwert in der Hand?
Ja.
Leute, es ist soweit. Der Drache setzt zum Sprung an.
Jetzt, Tim. Mach ihn fertig.
Was? Okay.
Ja! Woo! Genau so!
Oh, hey, unser Häuptling ist ein Akutanet.
Wir dürfen auf dich da. Los, gib ihm den Rest!
Und so haben Sie mich aus dem Serverraum befreit, Herr Kommissar Schalafsky.
Verrückt.
Du sahst echt ziemlich eingefroren aus, als endlich die Tür aufging.
Ist dir denn jetzt wieder wärmer?
Schon. Aber ich habe das Gefühl, dass ich noch ein paar Tage brauche, bis ich so richtig aufgetaut bin.
Das hätte wirklich schief gehen können. Mhm. Viel länger hättest du es kaum in der Kälte ausgehalten. Übrigens, wir haben Kira Moosbach auf der Autobahn nach Dresden abgefangen. Sie wird gerade von meinen Kollegen verhört.
Und das Ei?
War in ihrem Kofferraum.
Dürfen wir es denn sehen?
Na, das doch klar. Immerhin habt ihr dazu beigetragen, es zu finden. Hier ist es.
Oh, ja, ganz hübsch. Aber vom Hocker haut es mich nicht.
Naja, aber es wird eine Zeit lang dauern, um herauszufinden, wem es gehört. Jelena, leider hat sich herausgestellt, dass Sie nicht die Nachfahrin von Peter Karl Fabergé sind und daher auch kein Anspruch auf das Ei besteht.
Ach, das macht nichts. Meine Tochter und ich sind bisher auch so sehr gut klargekommen.
Aber dein Informatikstudium?
Das wird schon irgendwann klappen. Aber ich habe durch unsere Aktion auf jeden Fall gemerkt, dass ich noch immer ein Händchen dafür habe.
Ja.
Verzeihung, Herr Kommissar.
Ja.
Da ist ein Professor Gülding vom Kunsthistorischen Institut.
Soll reinkommen.
Ach, meine Herren, meine Damen.
Ja, hallo.
Ich bin untröstlich. Ich habe gerade von Ihren Abenteuern gehört, um dass Ihnen dieser Graf Gallenstein nachgestellt ist und Ihnen gar bewaffnete Banditen auf den Hals gehetzt hat. Ich mache mir ja so große Vorwürfe.
Ach, na ja. Es war ja nicht Ihre Absicht, Herr Professor.
Ja, ja. Nun ja. Aber sagen Sie, wie kann ich Ihnen helfen, Herr Kommissar?
Wir benötigen eine Experteneinschätzung, ob es sich um ein echtes Fabergé-Ei handelt. Hier. Schauen Sie es sich in Ruhe an.
Aber Sie wissen, es kann sich natürlich nur um eine erste Tendenz handeln, Herr Kommissar.
Ja, ja, ja.
Ja. Oh, die Verarbeitung ist, also sie ist exzellent und von höchster Kunstfertigkeit. Sie vereint verschiedenste Goldschmiedetechniken, wie bei vielen anderen Arbeiten aus dem Hause Fabergé. Oh, fantastisch, meisterhaft.
Dann ist es also echt.
Die Antwort darauf ist ja und nein.
Sie liegen nicht oft falsch mit Ihren Gutachten, oder?
Wie? Ach ja, wie immer, ganz zauberhaft, Herr Sauerlich.
Ganz zauberhaft, ja.
Wie meinen Sie das, ja und nein?
Fast alle Fabergé-Eier entstanden zwar unter der Aufsicht und Anleitung von Peter Karl Fabergé, aber die eigentliche Kunstarbeit stammt vom innersten Kreis seiner Mitarbeiter. Ich habe die Unterlagen, die mir die Kinder ins Institut gebracht haben, studiert. Die Geschichte des Eis ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine Art Verschwörung. Eine geradezu fantastische Geschichte, aber eben auch nicht mehr als das. Eine Geschichte.
Ja, okay, ich bin ausgestiegen. Leute, peilt ihr das?
Ich habe eine Theorie.
Wer hätte das gedacht?
Einer der Gesellen hat eine Affäre mit einer Zofe der Fabergés und die beiden bekommen eine Tochter. Da der Erste Weltkrieg und die Revolution zu viel Unsicherheit für Frau und Tochter bedeuten, sendet er die beiden ins Ausland. Der Geselle fertigt ein Ei an und ersinnt die Geschichte, dass seine Tochter gar nicht seine Tochter sei, sondern eine uneheliche Tochter von Fabergé. Damit für diese Tochter in Zukunft gesorgt sein würde, hat er ihr ein Ei angefertigt, das sie zum 16. Geburtstag erhalten soll. Soweit richtig?
Absolut richtig.
Da es sich aber nicht um ein echtes Fabergé-Ei handelte, oder sagen wir besser um ein offizielles, hat sich der Geselle die Geschichte um den Diebstahl und die Vaterschaft ausgedacht. Zusammen mit dieser Geschichte und dem perfekt geschmiedeten Ei wurde es über die Jahrzehnte immer mehr und mehr zu einem echten Fabergé-Ei.
Dann steckten der Geselle Fabergés und der Verwalter von Klippenstein, Maurice Meyer-Hoffmann, unter einer Decke?
Sie waren Freunde. Und ihre Freundschaft war so stark, dass selbst der Weltkrieg diese nicht zerstören konnte. Als dann 1918 der Friede zwischen Russland und Deutschland geschlossen wurde, nutzten sie die Gelegenheit und schmuggelten das Ei nach Klippenstein.
Versteckt in einem Cembalo.
Auch wenn es kein offizielles Fabergé-Ei ist, kommt es doch aus dem unmittelbaren Umfeld des Meisters. In Sachen Qualität, Material und Kunstfertigkeit steht es den kaiserlichen Eiern in nichts nach. Und die Geschichte und Legende macht es einzigartig. Unglaublich.
Also ist es wertvoll?
Oh ja, zweifelsohne.
Na bitte.
Es mag nicht wie andere kaiserliche Eier 30 oder 40 Millionen bei Auktionen erzielen. Doch ich schätze den Wert vorsichtig auf 2 oder 3 Millionen Euro.
Boah.
2 bis 3 Millionen?
Aber Moment mal. Wenn Jelena nicht die Nachfahrin Fabergés ist, sondern die Nachfahrin des Gesellen und das Ei kein echtes Fabergé-Ei, sondern ein Werk des Gesellen...
Heißt das doch nichts anderes, als dass Jelena die richtige Erbin des falschen Fabergé-Eis ist. Und dass ihr die 2 bis 3 Millionen Euro gehören.
Ja.
Ach, du dickes Ei. Wir werden das natürlich prüfen, aber momentan sieht es so aus, dass ihr recht habt.
Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke.
Das ist wirklich eine fantastische Geschichte.
Und durchaus was für den Geschichtswettbewerb.
Also, damit gewinnt ihr bestimmt.
Tschüsschen, Tim, kommt ihr?
Ja.
Wir wollen doch nach Burg Klippenstein fahren und der Professorin von unserem ersten Preis im Geschichtswettbewerb erzählen.
Oh, puh, das Adlernest müffelt aber ganz schön nach Orkhöhle.
Schaut mich nicht so an. Fragt lieber mal Raubritter Timotheus, der mit seinem neuen Freund Sebi durch digitale Wälder streift. Und das, obwohl sein Fuß längst verheilt ist und er durch die analoge Landschaft joggen könnte. Aber seit Wochen gibt es für ihn nichts anderes als Kings and Knights 2.
Ach. Also wurde das Spiel dann doch noch veröffentlicht? Hm. Ich dachte, es ist nie fertig geworden.
Jelena hat mit einem Teil des Geldes, das sie durch den Verkauf des Eis bekommen hat, die Rechte daran erworben und daraus ein Open-Source-Projekt gemacht.
Wow.
Das heißt, jeder und jede kann sich an der Weiterentwicklung des Spiels beteiligen, neue Abenteuer programmieren oder einfach nur spielen.
Mhm. Und zwar ohne sein komplettes Taschengeld dafür zu verschwenden.
Mhm. Okay. Also, Tim. Was ist? Kommst du?
Ja, gleich.
Was ist los? Bist du auf Power oder was?
Wir müssen diese Trolle hier besiegen. Los, Sebi,
Spring jetzt deinen Sternzauber oder die machen uns platt!
Sternzauber Kirk, freu dich schon mal auf den Loot!
Gabi bricht in Häuser ein, Karl macht Karate, Tim spielt Online-Rollenspiele. Zum Glück bleib ich derselbe gute Typ, der ich immer schon war.
So, Anna. Und jetzt haben wir es wirklich geschafft. Wir sind am Ende. Du wolltest, glaube ich, nochmal jetzt nochmal kurz klären, was die ganze Sache mit dem Erbe angeht und mit dem, ja, wer ist denn jetzt der rechtmäßige Besitzer des Eis? Was ist da dieses ganze Geschwurbel? Was hat der Meier Hoffmann damit zu tun und so weiter und so fort?
Ja, weil der Professor Gülding kommt ja vorbei und schaut sich das Ei an und will eigentlich verraten, was jetzt die Auflösung ist, aber Karl macht das dann. Auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist Tim derjenige, der ja diese Theorien oder Hypothesen aufstellt und die sind dann hundertprozentig richtig. In dem Fall hat Karl seinen großen Auftritt. Also wir können schon mal jetzt sagen, für unsere Kategorie, wie nützlich war Karl? Sehr, sehr nützlich in dieser Folge.
Das stimmt.
Gut, ich fasse das jetzt doch nochmal zusammen. Also den ganzen Anfang fasse ich jetzt nicht zusammen, nur noch halt jetzt hier, was der Karl für seine Theorie hat.
Bevor du das machst, darf ich nur eine Sache dazu sagen. Ich habe mir das ja von angehört, dachte irgendwie, ist ja geil, der stellt ja einfach so eine Theorie in den Raum und stimmt natürlich wieder alles. Du hast es gerade gesagt, normalerweise Tim, aber ich dachte auch so irgendwie, wow. So, wieder dieses, oh, ich kann mir das vorstellen und so, Donnerwetter, junger Mann. Aber ich überlasse dir das Wort.
Gut, ein Geselle, er sagt nicht den Namen, aber wir wissen eigentlich, ist es Pavel Formin, hatte ein Geselle von Fabergé. Pavel Formin hatte eine uneheliche Tochter. Weil der Erste Weltkrieg dann angefangen hatte, war natürlich sehr viel Unruhe und er hatte sich Sorgen gemacht um das Kind und die Mutter und hat sie dann ins Ausland geschickt. Und er wollte aber natürlich, dass sie auch eine Absicherung haben und hat dann einfach sich eine Geschichte ausgedacht, dass das Kind nicht von ihm ist, sondern von Fabergé persönlich. Er hat dann, er war ja Geselle Fabergés, er war einer der Goldjungen, hat dann ein Ei angefertigt, dass sie dann, dass das Kind, das Mädchen dann als Absicherung haben sollte und es zu ihrem 16. Geburtstag erhalten sollte. Und
aber mit der Begründung, also der Geselle hat mit einer Zofe das Kind gezeugt und weil er halt durch die Revolution in den Ersten Weltkrieg es zu gefährlich war, hat er sie ins Ausland geschickt, Richtung Westen, hat aber dann behauptet, weil der Fabergé hat die Produktion dieses Eis ja nicht persönlich überwacht. Dadurch ist es ja so ein inoffizielles Fabergé-Ei. Hat aber behauptet, ja, der Fabergé, der hatte eine uneheliche Tochter, wo ich so dachte irgendwie, das finde ich sehr frech. Also sowas über seinen eigenen Chef irgendwie im Umlauf zu bringen. Also ich denke mal, der Fabergé wird wahrscheinlich schon tot gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Aber das fand ich schon derb, so ein Gerücht in die Welt zu setzen.
Na gut, man muss es, ich sehe es so. Also erstens, es ist offen, das muss man dazu sagen. Wir haben ja auch mit den Autoren gesprochen. Es ist offen, ob der Fabergé es wusste oder nicht. Das wird in der Story nicht erklärt. Kann sein, dass er tot war. Kann sein, dass er es wusste und zugestimmt hat. Kann sein, dass er es nicht zugestimmt hat. Aber ich würde es so erklären, dass es hier darum geht, es ist Krieg und es ist seine Tochter. Und das sind Bedingungen, wo Leute, glaube ich, Sachen machen, die sie sonst nicht tun würden. Und er hatte vielleicht keine andere Wahl. Er war ja ein Geselle, das heißt, er hatte selber kein Geld und ein Ei, das von ihm angefertigt worden wäre, wäre einfach nicht viel Geld wert gewesen. Und ich glaube, in solchen Bedingungen tun Leute dann Sachen, wo man sonst denkt, das würden die nie machen.
Okay, das ist natürlich ein sehr guter Stichpunkt von dir, dass du sagst, dass er sich bewusst war, wenn ich so ein Ei mache, hat das nicht so viel Wert, wie wenn es ein offizielles Fabergé-Ei ist. Ja,
das ist. Und das klingt auch schon gut. Wenn das Kind, glaube ich, offiziell von Fabergé ist als von ihm, sozusagen, dann hat das auch nochmal
Impact.
Impact.
Dass man halt vielleicht, dass man vielleicht ein bisschen bemüht ist, dass dieses Mädchen dem rechtmäßigen Erbe zugeführt wird, als irgend so eine, ich sag mal, Straßengöre, weißt du? Zum damaligen Zeitpunkt, genau. Keine Ahnung. Ja, es ist alles,
es ist alles schon sehr, ein bisschen verwirrend, ja.
Ja.
Gut.
Auch, dass der Vorfahre von dem Meier Hoffmann, der Maurice, und der Geselle, die waren ja dicke Kumpels.
Ja.
Und jetzt habe ich das auch endlich verstanden, dass quasi die Familie Meyer-Hoffmann, das er auch von Generation zu Generation weitergegeben hat, denn das Ei wurde in dem besagten Cembalo auf Burg Klippenstein gebracht nach dem Ersten Weltkrieg. Und dass die Meyer-Hoffmanns irgendwie dazu dann jetzt beauftragt waren, die rechtmäßige Erbin zu finden. Und das hatte ich ja auch nicht verstanden, woher kannte jetzt der Meyer-Hoffmann die Jelena und so weiter. Aber gut, das wird auch nicht so ganz aufgeklärt. Also es sind viele Sachen so ein bisschen schwammig, die man sich selber denken kann.
Ja, es wurde nicht so ganz aufgeklärt, aber es ist sozusagen so, wir wissen ja eigentlich, dass der Maurice, ne, der Uropa oder so von Meyer-Hoffmann, hatte das Ei. Also wir wissen, dass er das Ei hatte, der hat es ja im Cembalo versteckt. Aber der hatte zu dem Zeitpunkt nicht die Erbin, ne? Also da war ja auch der Erste Weltkrieg, alles war vielleicht zerstreut in alle Winde, also hat er vermutlich, das ist alles jetzt Spekulation, das erfährt man nicht, aber hat vermutlich die Erbin versucht zu finden, aber hat sie nicht gefunden und hat anscheinend auch nicht an seine Nachfahren, oder das ist vielleicht auch zerstreut worden oder verloren gegangen, eine konkrete Instruktion dagelassen und gesagt haben, hier ist das Ei versteckt, das ist im Cembalo, die Erbin habe ich noch nicht, bitte findet die Erbin. Aber es wurde ja so ein bisschen in dem Brief, die hatten, aber ne, der, obwohl, vielleicht haben die, hat er doch, vielleicht hat der Meyer-Hoffmann doch die Sachen weiter vererbt, aber halt nicht so deutlich. Ne, der hatte ja den Brief und solche Sachen, aber er musste das halt trotzdem alles selber ein bisschen herumrätseln. Und dann, glaube ich, haben halt Vorfahren von ihm, haben halt auch die vielleicht die Oma von Jelena gefunden. Und dann hatte der jetzige Meyer-Hoffmann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß, Xaver, glaube ich, ne?
Xaver.
Hatte dann die Jelena gefunden, aber hatte halt nicht das Ei. Aber es ist halt auch ein bisschen unklar, wie Jelena an das Kettchen gekommen. Also man weiß, die hat das von ihrer Uroma, das Kettchen, aber es wird ja nie irgendwo erklärt, dass der Vormin halt auch dieses Kettchen angefertigt hat und oder vielleicht war es sogar jemand anders. Vielleicht hatte der. Man weiß es nicht, wie sie zu diesem Kettchen gekommen ist mit dem Ei und dem Rätsel.
Richtig.
Ja.
Deswegen, also, wieder, kann ich mich nur wiederholen, viele Sachen sind ein bisschen unklar. Na gut, aber du siehst, wenn man drüber nachdenkt, es beschäftigt einen noch lange danach.
Ja, also es ist schon spannend.
Deswegen.
Und halt auch die Sache mit dem Brief, weil ich hatte ja viele offene Fragen zu dem Brief, dass der Brief halt mit PF unterzeichnet worden ist. Also es ist unklar, steht es für Peter Vormin oder steht es für Peter Fabergé? Und in dem Brief lügt er ja eigentlich auch. Er sagt ein kaiserliches Ei. Und es ist ja eigentlich kein kaiserliches Ei.
Na, um den Wert zu erhöhen, hast du doch gerade eben gesagt, es ist doch eigentlich viel besser zu sagen, es ist ein kaiserliches Ei, als zu sagen, ja, das habe ich während der Mittagspause gemacht.
Ja, ja, aber es ist richtig raffiniert eigentlich, weil der Meyer-Hoffmann ja eigentlich weiß, dass es kein kaiserliches Ei ist. Die stecken ja unter einer Decke. Aber das ist sozusagen so doppelt sicher, das war, der Brief war ja verschlüsselt. Und dann war in dem Brief, sag ich mal, auch nicht so ganz die Wahrheit drin. Das heißt, wenn irgendwer anders das liest, sag ich mal, die Nachfahren von Meyer-Hoffmann, würden die wirklich denken, es handelt sich wirklich um ein Ei Fabergés und ich muss die rechtmäßige Erbin Fabergés finden. Und ich glaube, deswegen haben die halt wirklich diese Scharade so aufrecht gehalten, damit wirklich wer auch immer das halt findet, sag ich mal, die Nachfahren von Meyer-Hoffmanns oder so, dass die wirklich motiviert sind, die Erbin zu finden, weil es halt Fabergés Erbin ist, was halt natürlich noch mal viel wichtiger ist als jetzt irgendwie so eine Gesellins Tochter und so weiter. Also, ja.
Also, ich glaube nicht, dass der Lutz McKenzie Meyer-Hoffmann, der wusste, glaube ich, nicht, dass es kein kaiserliches Ei ist. Eben, das glaube ich nicht. Ne?
Das meine ich, das will ich ja sagen, dass das halt in dem Brief drin stand, damit jeder, der das liest, denkt, es handelt sich wirklich um ein kaiserliches Ei, so wie Meyer-Hoffmann auch dann dachte.
Und in dem Brief steht ja auch, dass quasi, du kriegst ja ein Zehntel des Wertes dann noch als Finderlohn. Das heißt, Meyer-Hoffmann hat ja auch ein Eigeninteresse, dieses Ei zu finden und an die rechtmäßige Erbin zu geben, weil er ja dann auch noch einen Finderlohn kriegt.
Ach so, du hast das so verstanden. Ich habe das so verstanden, dass der allererste, der Maurice Meyer-Hoffmann, Geld dafür kriegt, dass er das Ei versteckt.
Na gut, aber das ist ja dann, glaube ich, einfach. Ich weiß nicht, wie da jetzt die Rechtslage ist. Also da möchte ich jetzt gar nicht anfangen, das auseinander zu puzzeln. Aber ich denke mir mal, das könnte sich ja dann auch von Generation zu Generation weiter vererben. Aber das wird jetzt, dann jetzt sprengen so wir jetzt wirklich unser Zeitkonto. Das wollen wir ja nicht. Was sagst du denn zum Schluss, zum Epilog? Dass Tim jetzt ein Zocker geworden ist.
Ja, fand ich ganz witzig.
Ja.
Ich fand Klößchens Zusammenfassung am Ende ganz witzig, dass halt alles so ein bisschen verdrehte Welt ist, ne? Dass Karl macht Karate, Tatzeiten, oder Tim, ich will
Gabi lieber, bricht ein.
Ja, Gabi bricht ein, Tim spielt Computer, aber Klößchen ist immer noch der Beste gewesen oder sowas, obwohl Klößchen sich auch hier sehr verändert hat. Aber es fand ich schöne Zusammenfassung von Klößchen am Ende.
Ja, ich habe es mir auch so aufgeschrieben. Klößchen stellt fest, dass alle sich nicht mit ihren gefestigten Rollen in ihren gefestigten Rollen verhalten haben, aber er bleibt sich treu und beißt in eine Schokolade. Ende. Wir haben uns doch immer gefragt, wer Kim Fuchs ist. Ich muss es jetzt sagen, bevor ich es vergesse.
Ja.
Weil Kim Fuchs wurde ja am Abspann als Autor genannt. Und wir wissen ja, dass der Christian, der Klaus und auch der Peter mit im Writers Room saßen. Mhm. Und das will ich noch erzählen und dann können wir auch gleich uns verabschieden. Mhm. Es ist ja jetzt die Tage rausgekommen, dass der ehemalige Die Drei-Autor Tim Wenderoth ein Skript für Die Drei mal beigetragen hat, was zu einem TKKG-Hörspiel umfunktioniert wurde.
Ja.
Nämlich Folge 167, Der Unsichtbare. Pass auf, das habe ich dir sogar erzählt letztens. Mhm. Und die haben das so simpel gemacht, da steht dann quasi im Inlay, da steht halt nicht Tim Wenderoth, sondern da steht Tom Kehrblau. Ja, Wende, Kehr, Rot, Blau, Tim, Tom. So. Und dann habe ich so überlegt, so Kim Fuchs, was ist denn das Gegenteil von einem Fuchs? Naja, ein Wolf. Und ich so, okay, alles klar. Denn ich habe ja schon vermutet, dass Kim Fuchs wahrscheinlich so ein Sammelpseudonym für alle Autoren ist.
Ja.
Und da haben sie gesagt, naja, Stefan Wolf, machen wir Fuchs draus.
Ach so. Ich habe mich die ganze Zeit, warum Wolf? Was willst du mir sagen mit Wolf? Ach so, für Stefan Wolf. Weißt du, was ich gerade irgendwie dachte? Wenn man ein Sammelpseudonym macht, könnte man auch, wenn das auch besonders viele Leute sind, könnte man ja auch die Anfangsbuchstaben von allen Vornamen nehmen und daraus so einen Namen basteln. Weil wofür steht denn dann Kim?
Kim steht für keiner ist mutig.
Okay, das
weiß ich doch nicht, oder?
Weil das Gegenteil von einem Fuchs ist ein Wolf.
Das war einfach nur so mein Gedanke, aber komm, er ist nicht so schlecht.
Nicht
ne?
so schlecht, ja.
Weil das... Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich jetzt den Abspann nochmal von Lutz und Mackenzie vorgelesen bekommen habe. Mhm. Buch Kim Wolf nach Motiven von Stefan Wolf. Und dann dachte ich so, naja, das ist eh ein Pseudonym. Fuchs, Wolf, oh Gott, Facepalm. Mhm.
Du hast nur jetzt gerade gesagt, Kim Wolf nach Motiven von Stefan Wolf, aber ist nicht schlimm.
Ach so, okay. Ja, du weißt
ja, was du meinst. Kim Fuchs.
Ja. Ich kenne nur eine Kirsten Fuchs, das ist eine Autorin aus Berlin. Egal, so Anna. Hast du noch irgendwelche Worte?
Na, ich meine, wir haben ja gestern schon Abschlussworte gesagt, aber ich will jetzt vielleicht sagen, es war wirklich eine Besonderheit. Ich fand auch, was wir noch nie gesagt haben, ist, ich fand die WhatsApp-Sprache, fand ich wirklich realistisch. Und ich glaube, es wird Leute sagen, das war teilweise aufgesetzt oder sowas, aber das finde ich nicht. Ich fand, es war wirklich, wie junge Leute miteinander sprechen, halt auch die ganzen Emojis. Und es war sehr Umgangssprache und fand ich teilweise richtig witzig und wirklich realistisch. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, man spricht mit Leuten und es war wirklich sehr aufwendig. Also die ganzen Bilder, die ganzen Sprachnachrichten, auch mit den Sprachnachrichten total gut gemacht. Und dafür, dass sie wirklich nur 4 Monate daran wirklich, da glaube ich, aktiv gearbeitet haben, ist das schon sehr, sehr aufwendig. Ja, also ist schon was Besonderes und ich freue mich, wenn es nochmal gibt und wir es wieder begleiten können.
Nochmal zu dem WhatsApp-Chat, weil du meintest, das war alles realistisch, ist ja eine doppelte Herausforderung. A, dass es wirklich klingt, wie als würden Jugendliche sich unterhalten und es nicht zu aufgesetzt wirken, aber natürlich auch nicht zu krass. Ja, ich glaube, der Christian hat das auch erzählt, dass die das dann auch nochmal das Skript irgendwie Jugendlichen vorgelegt haben, die dann irgendwie so mal raufgeguckt haben, ja, wie würdet ihr das denn schreiben, wo er dann doch so meinte irgendwie, na holla, die Waldfee, was da so rauskam, das können wir nicht verwenden. Aber die doppelte Herausforderung, dass es auch noch ein WhatsApp-Chat mit TKKG ist, das heißt, du musst ja auch noch die Rollen, weißt du, was würde Tim jetzt antworten, was würde Klößchen antworten und so.
Ja.
Und da kannst du ja auch nicht jeden zweiten Satz schreiben, hier Schokolade, weißt du, wird ja auch irgendwann dann langweilig oder so. Also, deswegen da jetzt wirklich Hut ab, sich einmal die Geschichte ausdenken und dann noch ein ganzes WhatsApp-Chat-Protokoll zu verfassen unter diesen Bedingungen. Also ja, da hat man zu tun, würde ich sagen.
Ja, und dann noch die Rätsel und alles. Also es war schon krass. Gut.
So, aber das soll es jetzt zu diesem Thema wirklich es gewesen sein. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, es kann immer noch was kommen. Ja. Also ich würde es noch nicht mal beschwören, dass es das jetzt war. Aber wir haben es jetzt wirklich offiziell beendet.
Gut, es war sehr schön. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und das ist ja gut. Das macht das Leben ja lebenswert, ne?
Ja. Sprich du nur für dich. Gut. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ich sag jetzt nicht, welche Folge als nächstes
Bitte
kommt.
Bitte nicht, nein.
Ich habe schon tausendmal gesagt. Mehr hören. Ja, aber die Leute freuen sich drauf. Ja.
Gut.
Ja. Wir fangen nochmal von vorne an. Wir können ja jetzt eigentlich nochmal das ganze Special. Jetzt, wir wissen, wo es ausgeht, können wir es vielleicht noch
aus einem anderen Blickwinkel, ja.
Aus einem anderen Blickwinkel sehen. Mhm. Das fände ich eine gute Idee. Also, gut. Tschüss.
Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter @rasendeh oder bei Instagram unter @rasendehängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasendehängematte@gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de/rotz-und-wasser vorbeischauen. Eine Rotz-und-Wasser-Produktion.